Gleich haben wir noch ein paar lokale Themen, aber zunächst mal treten wir im Info eine sehr weite Reise an zum Dach der Welt in den fernen Himalaya. Dort liegt Tibet, das zu China gehört, aber eine Bevölkerung mit einer sehr langen eigenen Tradition hat. Während das Land zum Teil noch heute von Chinesen, vom Volk der Han, verwaltet wird, forderten in der letzten Woche Tibeter in der Hauptstadt Lhasa die Unabhängigkeit der Region. Die chinesische Regierung verhängte am Dienstag das Ausnahmerecht. Die Tibeter folgen weitgehend ihrem religiösen wie auch politischen Führer, dem Dalai Lama. Dieser lebt seit einem Aufstand 1958 im Exil. Wir haben Ingo Nentwick gebeten, in einem kurzen Bericht die Hintergründe der Auseinandersetzungen aufzuzeigen und zu kommentieren. Ingo Nentwick hat sich mehrere Jahre in China aufgehalten und ist Sinologe an der Freien Universität Berlin.
Die jetzigen Unruhen in Lhasa, der Hauptstadt des autonomen Gebiets Tibet, begannen am Sonntag zum Jahrestag der Proteste von 1988, bei denen seinerzeit wahrscheinlich 24 Menschen zu Tode gekommen waren. Hinzu kommt, dass sich vom 9. bis 17. März die Ereignisse zum 30. Mal jähren, die 1959 zur Flucht des Dalai Lama nach Indien geführt hatten. Am Montag gab es größere, gewalttätige Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern, bei denen sowohl von den Demonstranten als auch von der Polizei Schusswaffen eingesetzt worden sein sollen. Dabei hat es zwischen 12 und 30 Toten gegeben. Am Dienstag fand wieder eine kleine Demonstration von 200 bis 300 Teilnehmern statt, die aber friedlich verlief. Trotzdem verhängte die chinesische Regierung am gleichen Tag das Kriegsrecht über die Stadt Lhasa, das um 24 Uhr in Kraft trat. Gestern rief der Dalai Lama die chinesische Regierung zu Verhandlungen auf und forderte die Aufhebung des Kriegsrechts. Soweit zum Verlauf der Ereignisse. Seit 1987 kommt es in Lhasa immer wieder zu Demonstrationen, auf denen eine Lostrennung Tibets von China, das heißt staatliche Unabhängigkeit für Tibet, gefordert wird. Was ist der Hintergrund dieser Forderung und wer vertritt sie? Tibet und China haben eine lange gemeinsame Geschichte. Spätestens seit Mitte des 13. Jahrhunderts stand Tibet unter chinesischer Souveränität. 1912 erklärte der damalige Dalai Lama Tibet für unabhängig. Ein Akt, der nicht nur nicht von China, sondern auch von sonst keinem Staat der Welt anerkannt wurde. Selbst die tibetische Regierung erkannte ihre eigene Unabhängigkeit nicht voll an, denn sie unterzeichnete 1914 ein Abkommen mit Großbritannien, in dem Chinas Souveränität akzeptiert wurde. 1949, nach der Befreiung Chinas und Gründung der Volksrepublik, entstand eine neue Situation. Die Kommunistische Partei Chinas betrachtete, wie alle politischen Kräfte in China, Tibet als Teil Chinas. 1951 rückten Einheiten der Volksbefreiungsarmee langsam nach Tibet vor, nachdem mehrere Angebote zu Verhandlungen unbeantwortet geblieben waren. Der Dalai Lama, der aus Lhasa in einen tibetischen Ort nahe der indischen Grenze geflohen war, kehrte im Juli 1951 nach Lhasa zurück, nachdem am 23. Mai in Peking ein Abkommen zwischen der Zentralregierung und der tibetischen Lokalregierung unterzeichnet worden war. Dieses sogenannte 17-Punkte-Abkommen beinhaltete das Recht der tibetischen Regierung auf weitestgehende Autonomie, nur Landesverteidigung und Außenpolitik sollten von Peking aus geregelt werden. Der Aufstand von 1959, der hier gern als Volksaufstand gegen die Chinesen bezeichnet wird, war alles andere als das. Es ist heute längst belegbar, dass es sich um eine geschickte Intrige handelte, einen Keil zwischen den Dalai Lama und die chinesischen Behörden zu treiben. Die in Ost-Tibet rebellierenden Kampa waren vom CIA mit Ausrüstung und teilweise auch Waffen versorgt worden. CIA-ausgebildete Kampa sprangen in großer Zahl aus amerikanischen Militärmaschinen mit dem Fallschirm zurück in ihre Heimat. Die Aufständischen waren Großgrundbesitzer bzw. Sklavenhalter, gehörten der klerikal-feudalen Oberschicht an und hatten natürlich große Furcht vor gesellschaftlichen Veränderungen in Tibet. Nach der Niederschlagung des Aufstands und der Flucht des Dalai Lama fühlte sich auch die Regierung in Peking nicht mehr an das 17-Punkte-Abkommen gebunden und demokratische Reformen in Tibet wurden sofort eingeleitet. Die Abschaffung der Leibeigenschaft, Landverteilung, Schulausbildung und medizinische Versorgung führte aber mit dem Problem der tiefen Religiosität der Mehrheit der Tibeter und der von der Han-chinesischen so sehr unterschiedlichen Kultur kamen die Chinesen nie zurecht. Bei der Mehrheit der Tibeter verloren sie durch die Flucht des Dalai Sympathien. Und als 1966 bis 1969 die Kulturrevolution in Tibet zu einer Welle der Zerstörung religiöser Einrichtungen anwuchs, von den vielen Toten in den teilweise kriegsähnlichen Auseinandersetzungen gar nicht zu sprechen, wurden so viel Porzellan in den chinesisch-tibetischen Beziehungen zerschlagen, dass es nur sehr schwer wieder zu kitten sein wird. Heute sind es hauptsächlich zwei Faktoren, die Fortschritte in der Tibet-Frage hemmen. Erstens, die chinesische Politik ist immer noch zentralistisch und häufig gerade in ihrer Ausführung großhandchauvinistisch. Die Tibeter insgesamt sind also vollkommen im Recht und unbedingt zu unterstützen, wenn sie für mehr Autonomie, für stärkere Gleichberechtigung, für ihre Kultur, ihre Religion und vor allen Dingen auch für ökonomische Gleichberechtigung im Modernisierungsprozess Chinas kämpfen. China muss seine Tibet-Politik nochmal von Grund auf renovieren, einen Neubeginn versuchen, und zwar auch einen personellen Neugewinn. Viele der jetzt in Tibet arbeitenden chinesischen Kader sind einfach unglaubwürdig geworden. Das zweite ist, dass einige Kräfte, vor allem viele Exil-Tibeter, sowie Teile der ehemaligen klerikal-feudalen Oberschicht und jetzt zunehmend gerade auch bei diesen Protesten radikalisierte Jugendliche in Tibet, bestehen auf einer staatlichen Unabhängigkeit Tibets. Diese Forderung mag zwar allgemein völkerrechtlich legitim sein im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts der Völker, sie ist aber erstens unrealistisch, vollkommen unrealistisch, da China eine solche Unabhängigkeit nie zulassen wird. Und zweitens würde eine Unabhängigkeit Tibets, jedenfalls im Moment, zum Beispiel Indien in erster Linie nutzen. Indien, das seinerzeit ja Sikkim okkupiert hat, einen unabhängigen Himalaya-Staat, und versucht in dieser Region auch eine Großmachtpolitik zu betreiben. Das heißt, diese Verfolgung einer weiteren, dieses Ziels einer staatlichen Unabhängigkeit Tibets ist auch ein Hemmschuh mit darauf, zu einer Einigung mit der Führung in Peking zu kommen. Für die Zukunft wäre also das Wichtigste, dass der Dalai Lama endlich zurückkehrt nach Tibet, was die Mehrheit seines Volkes auch fordert, und mit den Chinesen endlich bereit ist, Verhandlungen aufzunehmen, um zu einer friedlichen Lösung dieses Problems beizutragen.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, die Telefonleitung nach Berlin ist nun wirklich manchmal nicht besser als ein Direktanschluss in den Himalaya. Trotz allem, wir kommen jetzt dann nach einer kurzen Pause wieder zurück nach Freiburg.